Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 173 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo.
Wie geht's dir an diesem EM-Freitag?
Ist ja. Es EM? Ist mir ja. Gar nicht aufgefallen.
Bouncen die EM-Fußballer nicht in deinem Kopf hin und her? Und
nicht wirklich. Also ja. Da bounzt alles Mögliche, aber es sind keine Fußbälle.
Ich genieße die Zeit. Es bleibt viel Zeit, um andere Dinge zu tun, sich auf schöne Dinge zu konzentrieren, während der Rest der Welt einen weitgehend in Frieden lässt und über Fußball zu reden. Was ich ganz nett finde, wobei ich sagen muss, in meinem virtuellen Freundeskreis im Rahmen sozialer Netzwerke bewegt sich zurzeit relativ wenig außer Fußballen. Das finde ich ein bisschen schade, aber
na gut. Müssen wir uns halt mit den schönen geistigen Sachen auseinandersetzen.
Genau, ab und zu grätschen wir dazwischen und sagen, hey, lass uns über Filme reden. Und das tun wir heute Abend auch wieder, nachdem wir das letzte Mal so ein kleines Plauder-Special hatten, für das wir auch sehr nettes Feedback bekommen haben, für das wir uns sehr herzlich bedanken, wieder mal und wiederum. Und heute Abend eine reguläre, aber nichtsdestotrotz kaum weniger besondere Episode, denn wir reden über zwei Filme, wie wir es häufiger tun. Und zwar chronologisch korrekt, auch wenn wir gleich mit dem jüngeren Titel anfangen, sprechen wir heute Abend über The Man Who Would Be King. Der Mann, der König sein wollte, von John Huston aus dem Jahr 1975 und über, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, Dakota Harris, Reise durchs Zeitloch, Flug durchs Zeitloch, zu Deutsch.
Der Untertitel, der wird ja gerne mal genannt, aber ich glaube, er steht nicht auf der DVD, von daher bin ich mir nicht so richtig einig. Normalerweise halt besser bekannt unter dem Namen Sky Pirates.
Richtig. Die man im Film vergeblich sucht, glaube ich.
Ja, in der Tat, ja. Nicht ein einziger Piraten, nirgendwo.
Über dies und einige andere Besonderheiten dieses Films wird zu reden sein. Reden wir über Sky Pirates. Und ja. Ein Wunschtitel deinerseits aus dem Jahr 1986. Der Regisseur ist Colin Eggleston. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es eine US-australische Koproduktion. Wobei, ich glaube, der Schwerpunkt produktionsseitig sehr stark im Lande Oz liegt.
Ja, auf jeden Fall. Soweit ich weiß, ist er einer der teuersten Filme seiner Zeit gewesen, die in Australien produziert wurden.
Wow. Mhm. Und ich hatte wirklich nicht hohe Erwartungen, nicht allzu hohe, denn ich habe vorher das IMDb-Rating von 4, irgendwas erblickt und dachte, naja, gut, wahrscheinlich soll ich meine Erwartungshaltung wirklich runterschrauben. Aber es gibt ja eine große Menge wunderbares australisches Kino und einige Titel habe ich schon auch hier im Podcast geredet und habe mich sehr darauf gefreut, auf Dakota Harris und lese mal kurz vor, worum es geht, courtesy of OFDB und hier schreibt Faculty 666 zum Inhalt.
Das ist immer super originell, ist ja.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Frachtflugzeug mit alten Steintafeln außerirdischen Ursprungs stürzt in der Nähe der Osterinsel im Südpazifik ab. Der Abenteurer Dakota Harris begibt sich auf die Suche, denn die Tafeln sollen angeblich magische Kräfte verleihen. Doch er ist nicht der einzige, alleinige Schatzjäger. Ein gefährliches Rennen um die mystischen Artefakte beginnt. Eine Inhaltsangabe, die mal ausnahmsweise nicht mit Punkt, Punkt, Punkt endet. Dafür gibt's schon mal ein Bienchen. Du hast dir den Film ausgesucht.
Ja.
Und woher rührt's,
warum,
Daniel?
Warum nur? Warum? Wieso nur?
Woher rührt diese unglaubliche Begeisterung für Sky Pirates?
Da ist ja gar keine. Ich kannte den ja bisher noch gar nicht.
Nein, was?
Nein, ich habe den noch nie gesehen. Also bis jetzt halt. Der Film hat natürlich einfach eine ganz seltsame Aura. Also zumindest also, von ihm wird dann gemunkelt. Ne? Also gerade im Indiana Jones Fandom, wenn man so sagen will, hat der Film quasi geradezu schon legendäre Auswüchse bekommen, als einer wie nennt man das dann doch gleich, Indiana Clones Filmen halt, ne, die halt ja im Zuge von Raiders of the Lost Ark und in gewisser Weise auch noch nach dem Temple of Doom aus dem Boden schossen. Und überall hatten die Helden auf einmal wieder Hüte auf und rannten und durch irgendwelche Dschungel und alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, aber irgendwie nach Abenteuer roch, wurde sofort wegverfilmt. Mhm. Gerne die Sachen, die eben keine Lizenzen mehr hatten und sowas. Deswegen gibt es so viele tausend Quartermain-Verfilmungen. Genau, und Dakota Harris gehörte eben dazu, vielleicht genau deswegen, weil er eben aus Australien kommt und weil er eben diesen Ruch hat von einer sehr teuren Produktion für ein Land, das jetzt nicht unbedingt für riesengroße Produktionen bekannt war. Mhm. Ja. Und also zum Beispiel der Macher des Indiana Jones Podcasts, des Indycast, Ed Dollister, kommt aus Australien und ist halt ein großer Fan des Films und bestimmt jeder zweiten oder dritten Episode erzählt er davon, dass er den Film halt ganz dringend mal wieder irgendwie sehen wollen würde. aber es gibt den Film offenkundig nicht auf DVD in Australien. Was ich sehr seltsam finde, weil bei uns gibt es ihn offenkundig in der Grabbelkiste. Ich hatte davon mitbekommen, als der Film damals rauskam, in irgendeiner von diesen Filmzeitschriften und muss natürlich sagen, dass das Cover der DVD zum Beispiel, das ist etwas, was mich natürlich sofort anspringt, ja, diese wenn auch etwas aufgesetzte und natürlich im Wert, das werden wir gleich noch etwa 15 Mal haben, diese sehr unverhohlenen Anleihen bei Mr. Jones, Dr. Jones, Professor Jones, jedenfalls, sind aber natürlich trotzdem etwas, was mich etwas, was hat etwas, voll auf meiner Linie. Und als der vierte in die Kinos kam, vor jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon 8 Jahren, hatte das Videodrom den Film auch sehr prominent in die Liste der Filme, die einen gerade mal interessieren könnten, gesetzt. So ein Regal halt voll mit Sachen, die irgendwie gerade angesagt sein könnten oder dazugehören oder passen. Filmtipps, wenn man so möchte. Aber gesehen habe ich ihn bisher noch nicht.
Nun ja, da kommt ja einiges auf uns zu heute Abend, gesprächstechnisch. Ich hatte ihn auch nicht gesehen und ich hatte mich jetzt einfach auf deine unbesehene Weise Empfehlung eingelassen und war auf jeden Fall darauf gespannt. Dass der Film teuer ist, kann ich gleich vorwegschicken. Sehe ich zumindest den Film nicht an. Deswegen hat mich jetzt so dieses kleine Stück Production Trivia jetzt ein wenig überrascht. Mhm. Was nicht heißt, dass der Film keinerlei Schauwert hat, da werden wir sicher noch auf einige eingehen, aber gerade zu Beginn finde ich, fühlt sich der Film doch eher an wie eine eher preiswerte Fernsehproduktion. Mhm. Und fühlte mich dann doch wieder so ein bisschen in die Zeiten unseres Podcasts zurückversetzt, als wir über die erste Quartermain-Verfilmung sprachen mit Richard Chamberlain aus den 80ern und Sharon Stone. Mhm. Und dachte, das sah besser aus. Und wer sich an den Podcast zurückerinnert, beziehungsweise ihn überhaupt gehört hat, der weiß, dass wir nicht gerade nett geurteilt haben über den Film.
Richtig, richtig, ja.
Aber nun Sky Pirates.
Aber wobei allerdings natürlich auch aus sehr unterschiedlichen Gründen, möchte ich mal sagen. Also ich würde sagen, also der sehr schwierige Chauvinismus, schon fast Rassismus von der Quartermain-Verfilmung hat mich tatsächlich mehr gestört als die Produktionsbedingungen.
Ja, der Dakota Harris ist definitiv moralisch bei weitem nicht so korrupt wie Quartermain.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wobei ich da mal fragen muss, es gibt mir einen ganz guten Anlass, dich danach zu fragen, hast du den Film eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Mhm. Und mir fällt gerade der Name des Hauptdarstellers nicht ein, er ist aber schon tot.
Ja. John Hargreaves,
dankeschön. Ist jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt die mitreißendste Persönlichkeit, zumindest was seine Stimme angeht. Ich glaube, seine beste Eigenschaft ist sein markantes Aussehen. Weil der Typ sah nicht schlecht aus, tatsächlich. Aber er ist jetzt, hat kein besonders einnehmendes Wesen. Und wenn er redet, dann schlafe ich ein. Was nicht gut ist, wenn du ein Actionheld sein sollst.
Ja.
Ich glaube, auf Deutsch haben sie ihm die Synchronstimme gegeben, die dann auch später Kevin Costner hatte oder sowas, ne?
Ja, ich meine, das ist so. Ich hatte tatsächlich aus einer reinen Vorlage heraus tatsächlich den Film auch zu Beginn auf Deutsch gesehen und irgendwann gewechselt, weil die deutsche Synchronisation, also prinzipiell ist es immer sinnvoller, aber ich meine, in 99 von 100 Fällen einen Film im Originalton zu sehen, das mache ich normalerweise auch, aber in dem Fall war ich einfach zu faul für eine. Kurzzeitig zu faul, bis ich dann eben merkte, dass jetzt nicht unbedingt Rainer Brandsches Schnodderdeutsch gesprochen wird in der deutschsprachigen Fassung, aber eben doch so ein paar Stilblüten drin sind, die auf keinen Fall in der englischen Originalfassung enthalten sind. Zum Beispiel einfach, also das typische Figur wird von hinten über den Rücken gefilmt und man hört ihn eben irgendwie einen Satz sprechen, den er wahrscheinlich auf der Originaltonspur nicht spricht. Zu Beginn, wenn Harris eben auf, ich glaube, Melanie heißt sie, die weibliche Protagonistin, trifft zum ersten Mal und sowas dann meint, in dem Moment, wo die Kamera seinen Mund nicht im Visier hat, sowas wie irgendwie, dich würde ich am liebsten gleich einpacken und irgendwie verschnüren und an Bord packen oder sowas. Und dachte, nee, das passt irgendwie nicht. Ich hab's dann auf Deutsch gehört und er sagt sowas wie, nice to meet you.
Ja.
Hab's dann weiter noch auf Englisch gesehen und dachte dann auch, ging's ähnlich wie dir, er hat doch eher so eine einschlafende Tonalität, hab's dann im Nachgang so ein bisschen bereut, dass ich ihn vielleicht doch nicht auf Deutsch gesehen habe.
Ja, ne? Ich im Übrigen auch. Wobei, ehrlicherweise, auch das ist nicht unbedingt, also das wäre auch nicht erst meine erste Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ganz allgemein gesprochen, muss ich sagen, ich glaube, wäre der Film ein bisschen zackiger inszeniert, hätte ich ein bisschen mehr Spaß gehabt. Weil ich glaube, er hat durchaus Potenzial. Er ist, ich würde sagen, er ist nicht wahnsinnig originell und all das, aber er hat interessante Ansätze, ganz coole Grundstory, die dann aber letztendlich nicht wirklich ausgearbeitet wird zugunsten von Sachen, die ich, wie ich finde, nicht gebraucht hätte. Er springt ganz furchtbar viel in den Erzählungen irgendwie, dass es nicht ganz klar ist, was, wann, mit wem und warum passiert, beziehungsweise warum die eigentlich, also warum irgendjemand bestimmte Informationen zum Beispiel hat. Wenn Melanie von dem Oberbösewicht erschossen werden soll, oder er versucht sie zu erschießen und sie im Aufzug festhängt und Captain Harris, oder nein, Lieutenant Harris ist er, ja, Lieutenant Harris, sie rettet, frage ich mich, woher zur Hölle weiß der, dass die im Fahrstuhl ist? Weil sie auch vorher keinen Mucks gesagt hat. Oder es fehlt dann einfach ehrlicherweise irgendwie so ein Reaction-Shot oder sowas, dass sie, keine Ahnung, irgendwie quietscht oder sowas oder schreit und er dann halt sich umdreht und in die Richtung sich wendet oder sowas. Mhm. Ist einfach wie da. Und das ist halt total schwierig. Und so eine Situation gibt's halt sehr, 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 sehr viel. Viel Information, die irgendwie als gegeben angenommen werden, obwohl sie halt nie gegeben werden.
Mhm. Ich finde auch, also diese sowohl erzählerischen Schwächen als auch inszenatorischen Schwächen haben mich aber immer wieder so ein bisschen zweifeln lassen an der Ambition der Filmemacher. Also grundsätzlich ist ja meine Haltung, wenn ich so einen Film sehe, der wahrscheinlich jetzt, sagen wir mal, so eher in die Rip-Off-Kiste gehört und aus dem, sagen wir mal, Land kommt, was ich kein filmisches Entwicklungsland ist, aber sagen wir mal, aus einem Land kommt, in dem eben nicht 100 Millionen Dollar Budgets in der Regel verbraten werden können, dann möchte ich ja gerne erstmal meine schützende Hand öffnen und um den Film schließen und sagen, hier, komm doch zu mir und ich sehe dir auch deine Schwächen nach. Allerdings ist der Film eben auch manchmal so nachlässig und so fahrlässig und so faul einfach in der Art und Weise, wie er Sachen inszeniert. Und diese Fahrstuhlszene ist so eine Sache, die funktioniert nicht nur narrativ, nicht? Auch was die ganze Trickserei und den Schnitt der Szene betrifft, ist das einfach alles zweit, vielleicht drittklassig, ich weiß es nicht. Wenn dann eine Handgranate explodiert im Fahrstuhl, dann reißt die quasi ein Loch in den pappmaschéischen Boden, wie auch immer. Was ist das Adjektiv von Pappmaché? Man möge uns bitte e-mailen. in den papiernen Boden, der ungefähr, weiß nicht, auch verursacht, hätte verursacht sein können durch einen mittelgroßen China-Böller.
Ja,
das,
genau.
Das wirkt eben alles so hemdsärmelig und nicht irgendwie mit so einem Augenzwinkern, mit so einem ironischen Augenzwinkern hemdsärmelig, von wegen, wir wissen, was wir da tun schon. Sondern ich glaube, die wollen wirklich Spannung in dem Moment erzeugen.
Ja.
Aber durch die Art dieser unbeholfenen Inszenierung klappt das eben nicht. Die ganze Verfolgungsjagd mangelt total an Spannung. Dabei gibt sie eigentlich so vom Setting und von der Figurenkonstellation alles dafür her. Der Bösewicht ist halt ein richtiger Bösewicht und die Damsel in Distress flüchtet durch ein dunkles Museum. Ich meine, ein besseres, cooleres Setting kann man sich kaum vorstellen. Aber da verlangsamt sie ihren Schritt, statt einfach weiter zu rennen. Rennt sie 10 Meter vor ihm weg, dreht sich um, hört ihn nicht mehr, geht erstmal gemütlich weiter. Ich denke mir, mein Gott, renn, Mädchen.
Ja, absolut richtig. Das ist halt wirklich seltsam, weil sie haben, sie sagen ab und an, da ist das mit der Idee von einer Fernsehproduktion gar nicht so weit her. Manche Sachen haben so einen Doctor Who-Charme, habe ich so das Gefühl. Ja? Ich meine, bei Doctor Who besteht ja irgendwie das gesamte Universum auch aus der gleichen Kiesgrube. Aber es macht nichts, wenn halt das drumherum irgendwie stimmt. Und hier hat man eben auch diese, zum Beispiel diese ganzen Militär-Settings und so, die funktionieren. Der Hangar und diese Justizgeschichte, was ist das da, so ein Tribunal oder sowas. Das ist alles sehr, sehr schön. Es sieht auch tatsächlich recht gut aus. Auch das Museum zum Beispiel ist sehr, sehr hübsch und so. Aber es führt halt irgendwie nirgendwo hin und sie überspringen bestimmte Sachen. Was also mich sehr am Anfang zum Beispiel sofort gestört hat, ist, dass irgendwie 5 Leute aus dem Flugzeug entkommen und da gibt es einen Schnitt, dann sind es aber nur noch 3. Und der Off-Kommentar sagt irgendwie, keine Ahnung, Hans und Franz, Smith und Wesson, Hurzel und Purzel haben es nicht geschafft. Ja, okay, ja, vielen Dank. Hätte ich sie dann gebraucht? Ich meine, hätte ich sie dann vorher auf dem Boot gebraucht? Eigentlich nicht. Hätten sie auch gleich irgendwie ins Gras beißen können.
Die ganze, wo du gerade den Mangel an personellem Inventar kritisierst, der ganze Film wirkt erstaunlich menschenleer. Ich meine, es ist nicht so, dass es keine Statisten gibt in dem Film. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Szene auf dem Bazar, auf dem Orientalischen, wo es dann diese an Deer Hunter angelegte russische Roulette-Sequenz gibt.
Ja.
Und da gibt es da schon Statisten und Leute, die im Hintergrund rumstehen und murmeln und aufgeregt gestikulieren. Aber wenige davon, sehr, sehr wenige. Die Welt wirkt erstaunlich unbevölkert. Auch dieses ganze Militärtribunal, vor dem sich Harris dann verteidigen muss, wird eben aufgezogen wie ein riesiger Prozess in diesem sehr, sehr eindrucksvollen Gerichtsgebäude, wenn es dann ein solches ist. Auf jeden Fall wird es als ein solches im Film ausgegeben. Aber da sitzen dann, glaube ich, 3 Leute oder 4. Und das wirkt alles merkwürdig klein. Auch als er dann vorm Gebäude abgeführt wird, steht da einfach nur so ein Schild, auf dem steht sowas in der Art von Zutritt verboten. Ansonsten zeichnet nichts dieses Setting, dieses Gebäude von außen irgendwie als Militärgebäude, weiß nicht, bürokratische Institution irgendeiner Art aus. Das sieht alles so klein und schmal und ich denke mir einfach, mit ein bisschen mehr Ambitionen und Fantasie hätte man auch mit einem schmalen Budget da mehr leisten können. Da hätte man eben vielleicht auch Statisten vielleicht mal zweit oder dritt verwerten sollen, statt zu sagen, okay, du spielst nur eine Rolle. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Frag Freunde, ob sie mitmachen.
Genau. Nee, aber es ist dieser, ich finde das halt so symptomatisch halt, ne? Weil wie gesagt, also, dass sie jetzt die Originalität nicht unbedingt mit dem Löffel gefressen haben, das ist halt, glaube ich, so quasi in der allerersten Szene schon deutlich, wenn, also bevor überhaupt irgendwie großartig was passiert, hört man bereits einen Soundtrack, deren ersten 4 Töne halt einfach verdammt nochmal sich anhören wie der Raiders March. Ne? Ja. Und das gibt natürlich schon mal die Richtung an. Das ist aber natürlich auch ehrlicherweise, das sind ziemlich große Schuhe, die erstmal gefüllt werden wollen. Mhm. Ja, und ich habe so das Gefühl, die Versatzstücke haben sie. Sie haben im Übrigen, ich glaube, Dakota wird nie gesagt in dem Film, er ist immer nur Lieutenant Harris.
Richtig, ja.
Haben sie eine relativ coole Figur, die nochmal, wie halt alles in allem nicht originell ist und sie wird eben auch nicht weiter großartig erklärt oder ausgearbeitet oder irgendwas in der Richtung, aber rein optisch funktioniert sie erstmal in diesem Abenteuer Schema mit der Fliegerjacke und dem und der Kapitänsmütze und all dem und den plustrigen Hosen und was nicht alles. Und ja, der funktioniert und hier John Hargreaves ist ein kerniger Typ. Von daher, das hat Potenzial. Ja. Also einfach so prinzipielles Ausgangsgrundpotenzial. Dann haben sie ihren MacGuffin, diese Steintafeln, die kaputt sind, in drei Teile. Also ich meine ganz ehrlich, aus der Geschichte hätten sie, glaube ich, also wenigstens drei Tomb Raider Spiele machen können, ja. Idee, jetzt müssen diese drei Teile einzeln gesucht werden und Abenteuer wartet an jeder Ecke und so. Ja, das ist da drin.
Ja.
Ja. Und dann kommt eben die Maschine, also von Lieutenant Terrace mit einer der Steintafeln an Bord in dieses Zeitloch, das auch wiederum, ja, klar, tricktechnisch ein bisschen auf der Strecke bleibt, aber prinzipiell eine nette Idee ist, was mit dem Philadelphia-Experiment zum Beispiel zu spielen.
Ja.
Aber es wird halt nur erwähnt. Und dann passiert damit nie wieder was. Also bis ganz zum Schluss, wo sie irgendwie den zweiten etwas größeren Trick rausgeholt haben, der ganz niedlich ist, ehrlicherweise. Aber eben auch nicht irgendwie mich großartig hinterm Ofen vorholt. Und wie gesagt, dann nochmal, es ist alles da. Du hast den Schiffbruch, du hast einen Typen, der irgendwie so ein persönliches Problem mit Harris hat und dazu eben auch noch offenkundig so megalomanische Ansätze aufweist.
Ja.
Die Militärs mit den entsprechenden Fahrzeugen und Uniformen und dann eben, so erwähnt es ja gerade schon, diese Outback Kneipe da. Irgendwie ist alles da, aber es wird nicht genutzt.
Ich sag dem orientalischer Bazar, aber tatsächlich ist das irgendwo in Australien. Dieser.
Ja, 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 soll's auch sein. Ne? Also und ja.
Ja.
Auch, ich meine, sie gehen ja sogar so ein bisschen auf so eine komischen Sprünge halt ein, ne? Wie zum Beispiel, dass sie eben gerade noch in Polynesien sind und dann schippern sie auf einmal ganz woanders, wo sie in der kurzen Zeit nie hätten hinkommen können und so. Na, diese Zeitverschiebungs- und Zeitloch-Sache wäre eben auch da logischerweise wieder drin. Aber außer, dass halt am Ende, glaube ich, nochmal ganz kurz erwähnt wird, wird's nicht weiter angesprochen.
Ja.
Genauso wenig, wie zum Beispiel angesprochen wird, wie die verdammt nochmal von der Osterinsel wieder wegkommen, wenn das Wasserflugzeug, das übrigens auch wieder sehr cool ist, ja, eben ja nicht mehr die Möglichkeit bietet.
Mhm.
Ja, und so.
Ich find's wirklich interessant, dir zuzuhören, wie du auf diese ganzen narrativen Holprigkeiten auch so anspielst und anspringst und dich das auch einfach so, das doch, glaube ich, mehr zu stören scheint an mich, während ich mich, glaube ich, mehr so ein bisschen auf der inszenatorischen und Ausstattungsebene so aufhalte und mich da der Film eher verlässt. Und ich sagen muss,
ja,
die Handlung, also was so Figurenentwicklung und die narrativen Qualitäten des Films betrifft, da hatte der für mich eigentlich schon so 10 Minuten so verloren, dass ich gesagt habe, ich erwarte eigentlich nichts mehr von dir. Jetzt unterhalte mich wenigstens mit schönen Bildern. Mm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film tut es auch mit fortlaufender Spieldauer immer mehr. Also es ist nicht so, dass der Film keinerlei Schauwert hat. Und du hast eben gesagt, der Film war sehr teuer. Glaube ich dir auch übersehen. Sieht man den Film auch durchaus an. Allerdings finde ich erst so richtig in den letzten 30, 40 Minuten. Bis dahin habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, die haben da mit sehr, sehr schmalem Budget gearbeitet. Ich habe einige Kritikpunkte diesbezüglich auch bereits genannt. Aber die Sets so gegen Ende, also diese unterirdische Höhle, ist schon sehr cool. Offensichtlich haben sie einen Originalshow Plätzen auch gedreht, waren wirklich auf den Osterinseln und nicht eben in einem Studio, wie der zweite Film, über den wir heute Abend sprechen, der nicht dort gedreht wurde, wo er angeblich spielen soll. In dem Punkt hat er, der Mann, der König sein wollte, was voraus, aber er hat eben auch wirklich einige schöne Sachen zu bieten und wenn die zum Beispiel diese sehr eigentlich, blödes Wort, aber hier passend, diese eigentlich sehr coole dieser Flugzeugstunt, so 30 Minuten vor Schluss, in dem sich Harris auf einem der Flügel des Flugzeugs da balgt mit einem Baddy. Oder? Tut er das?
Nein.
Nein.
Er versucht was zu reparieren, während ein Pilot versucht, ihn abzuschießen.
Richtig. Das war die Konstellation. Man möge mir verzeihen, mein verschnupftes Hirn arbeitet etwas langsamer heute. Aber das wäre eigentlich prinzipiell eine sehr coole, eigentlich eine sehr schöne Szene. Wenn sie einfach ein bisschen kompetenter geschnitten wäre, wenn sie nicht vertont wäre mit diesem, du hast ihn eben schon erwähnt, diesen ewig gleichen vier Tönen, die angelegt sind an John Williams Raiders Score. Wenn es einfach ein bisschen handwerklich ordentlicher gelöst wäre, könnte das wirklich für eine Menge Unterhaltung taugen. Auch diese Mad Max Car Crash Stunts, die wir da sehen, die 1:1 einfach aus den ersten beiden Mad Max Filmen geklaut sind. Wo man sich nicht mehr Mühe gegeben hat, irgendwie neue Kameraperspektiven zu wählen, sondern einfach nur gesagt hat, wir drehen das 1:1 nach.
Ja.
Das wäre alles gar nicht so schlecht, wenn eben der Schnitt ein bisschen kompetenter wäre und die Kamera mal irgendwie ruhig halten würde und die Schauspieler dabei vielleicht mal ein bisschen charismatischer wären und einen Spruch bringen würden, der nicht nur lautes, genervtes Aufstöhnen verursacht.
Ja. Ach, ja. Es ist, ich finde das so ich finde das wirklich schade.
Schade.
Das, weil der Film hat halt durchaus ein gewisses Potenzial, aber die halbgestellte Frage zu beantworten, warum mich das tatsächlich mehr aufregt als die anderen Punkte. Ich glaube, das liegt natürlich einfach daran, dass ich einfach ein großer Indiana Jones Fan bin und zum anderen mich auch sehr lang und ausführlich eben überhaupt mit dem Abenteuergenre auseinandergesetzt habe, nicht zuletzt, weil meine eigenen Comic-Geschichten ja auch im weiteren Sinne in dem Metier irgendwo angesiedelt sind. Und dann nervt es mich dann immer tatsächlich, wenn Leute offenkundig mit Geld beworfen werden oder sich in irgendeiner Form zumindest beschaffen und dann eben nicht das Potenzial nutzen, was sie da haben. Und das ist, ich finde das halt irgendwie immer traurig und dann stört mich eben tatsächlich das mehr, wenn sie eben das, ja, wie gesagt, auch von mir gewählte Genre nicht so ernst nehmen, wie es hätte vielleicht sein müssen. Weil auf mich wirkt das eben auch so ein bisschen, als hätte da irgendeiner gesagt, ach Mensch, ach das bisschen Abenteuer, das ist doch nicht schwer. Ja, da nehmen wir jetzt die ganzen Versatzstücke Stücke und pappen das halt irgendwie aneinander, wird schon irgendwie gehen. Mhm. Ja, weil die Leute wollen ja eigentlich nur sehen, wie er eben auf dem Flugzeug rumturnt. Und nee, leider so funktioniert es eben nun mal nicht. Und ich hätte, glaube ich, dem Film, ich hätte deutlich weniger was dagegen, wenn der Film einfach nur ein Rip-Off wäre.
Ja.
Da würde es mich auch nicht stören, dass eben die Einstellungen bekannt sind und die Musik ähnlich und all das. Ich glaube, es würde mich einfach nicht stören, wenn es eben mit ein bisschen mehr Liebe zum eigenen Metier gemacht wäre.
Ja, und was ist das Metier des Films? Ich meine, was will er sein? Du hast ja schon zu Recht das auch gerade angesprochen. Er beginnt eben als Abenteuerfilm, quasi als Indiana Jones Plagiat oder eben ein Film im Fahrwasser dessen, was wir eben auch gesehen haben an anderer Stelle mit Quartermain, Neuauflagen, mit Jagd nach der Juwel vom Nil und all dem, was eben in der Zeit rauskam. Aber er entschließt sich dann eben auch relativ frühzeitig, nicht nur Indiana Jones oder Raiders sein zu wollen, sondern eben auch das Philadelphia-Experiment oder Mad Max oder Deer Hunter. Eine Sequenz, die 1:1 aus Jaws stammen könnte. Der weiße Hai ist auch im Film enthalten. Es ist so, als hätte der Regisseur vor seinen Augen oder bei Dreh irgendwie so eine Strichliste gehabt, wo er irgendwie immer so ein Häkchen hinter einen der 10-12 Filmtitel, die er alle irgendwie plagiieren wollte, dann gesetzt hat und gesagt hat, okay, weiße Hai-Sequenz im Kasten, lass uns das Set wechseln und jetzt drehen wir die Mad Max-Verfolgungsjagd. Ich finde es ganz interessant, dieses Vorgehen. Ich verstehe es auch nicht ganz. Also in der Hinsicht ist er, glaube ich, der für mich unambitionierteste Rip-Off, und wir haben schon über mehr als eins geredet hier im Rahmen des Podcasts, über das wir gesprochen haben, wirklich seit Turkish Star Wars. Wobei Turkish Star Wars mich doch besser unterhalten hat, glaube ich. Aber es ist echt auch alles sehr harsch. Ich fand jetzt Dakota Harris ehrlich gesagt nicht schlimm. Er tut nicht weh.
Ja, wie gesagt, ich hätte einfach mir gewünscht, dass er mir besser gefallen hätte. Aber es ist einfach, ja, ich glaube, das haben wir jetzt schon durchaus durchklingen lassen. Ich glaube, das ist dem Film nicht möglich, mir so zu gefallen. Jedenfalls nicht in der Herangehensweise.
Ja. Und das Wort schade haben wir schon geäußert. Ich wollte noch eine Sache hinzufügen, was ich besonders schade finde, ist, dass eben wirklich auch viele der am Dreh Beteiligten in federführenden Positionen eben an sehr, sehr viel besseren Sachen mitgewirkt haben. Und mich das irgendwie deswegen auch stark enttäuscht hat, weil der Regisseur eben Colin Eggleston unter anderem Long Weekend gemacht hat, der einer der besten australischen Filme überhaupt ist, die ich je gesehen habe. Und ich habe einiges gesehen, weil ich beschäftige mich sehr gern mit dem australischen, neuseeländischen Kino. Und Long Weekend von 78, jetzt auch mit, glaube ich, Jim Caviezel geremaked vor ein paar Jahren, ist ein wirklich toller Film. Und Brian May, also nicht der Queen-Gitarrist, sondern Brian May, Namensvetter von Queen-Gitarristen, hat unter anderem den Mad Max-Score verbrochen, Thirst, Turkey Shoot, eine ganze Menge tolle Scores geschrieben zu tollen Filmen. Und hier wirkt er wirklich so, als ob er diesen Gig so auf einer Viertel-Arschbacke absitzt und gesagt hat, okay, ich kassiere hier mal ein wahrscheinlich unerhebliches Gehalt, um einen der gelangweilsten Scores aller Zeiten hier zu produzieren.
Ja.
Total schade, schade.
Ja.
Schade, schade. Erwähnten wir schade?
Ich glaube, das ein oder andere Mal. Und ich glaube, wir haben recht.
Dann lass uns doch über The Man Who Would Be King reden.
Richtig.
Darüber stritt ich mich nicht mit meinem einzigen Literaturprofessor, sondern ich glaube eher sich mit seinem Dozenten einstmals, wie denn Rudyard Kipling ausgesprochen wird. Ich meine, er wird Rudyard Kipling ausgesprochen. Hast du dazu eine gegenteilige Meinung?
Ich glaube, er wird Rudyard ausgesprochen.
Sehr gut. Dann können wir diesen Disput hier gleich fortführen.
Nö,
oder auch nicht.
Also ich glaube, auf der, also das, hier, The Man Who Would Be King hat eine recht kurze und, sagen wir mal, ich glaube eher so aus filmhistorischer Sicht interessante Making-of-Sequenz von 12 Minuten, 20 Minuten oder sowas. Also das, was man halt irgendwie früher mal im Fernsehen gezeigt hat oder vielleicht auch mal vor einem anderen Film.
Ach, du sprichst von der DVD, Entschuldigung, ja.
Ich glaube, ich sagte Blu-ray, aber das
stimmt auch. Ah, ja,
oder das. Aber ja, jedenfalls, ich glaube, da würde tatsächlich eher Rudyard ausgesprochen, ja.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber ehrlicherweise, ich bin mir nicht so richtig einig.
Damit haben wir gleich vorweggenommen, auf wessen Novelle der Film basiert. Hier in deutschsprachigen Quellen, zumindest die ich gesehen habe, wird oft von einer Erzählung gesprochen, was ich immer so ein bisschen irreführend finde. Also wir reden ja schon von einem fast vollwertigen Roman. Ich habe das Ding auch mal gelesen. Das sind, glaube ich, 120, 130 Seiten.
Mhm.
Ein Mini-Epos von dürren Matschen Ausmaßen. aber durchaus eben eine vollwertige große Erzählung oder ein kleiner Roman. Und hier eben adaptiert von John Huston im Jahr 1975. Die Hauptrollen spielen Sean Connery, Michael Caine. Angeblich sagt so die Produktionshistorie, wobei ich mich dafür eben auch nicht verbürgen kann, da ich mich jetzt auch auf sekundäre Quellen stützen muss, ein Herzensprojekt von John Huston, das schon seit den 50er Jahren verfolgt hat, unmittelbar nach Schatz der Sierra Madre, den er mit Bogart gemacht hat, wollte eigentlich auch schon Bogart Man Who Would Be King machen, mit ihm als Peachy.
Und Cary Grant.
Clark Gable war es, glaube ich.
Clark Gable?
Ja.
Ich dachte, es war Cary Grant. Ja, auf jeden Fall, aber ja, also er erzählt die Geschichte auch auf diesem gerade erwähnten Making-of, von daher mag das durchaus. Also wenn es eine Legende ist, dann ist es aber zumindest eine, die er selber lanciert hat.
John Huston, so blöd das klingt, war für mich in meiner frühesten Wahrnehmung der Mann, der im Prolog der Momo-Verfilmung am Anfang des Films im Zug sitzt.
Das ist jetzt aber auch ehrlicherweise, es kommt natürlich ein bisschen aufs Alter an, aber es ist ja erstens ist es faktisch ja richtig und zweitens ist es nicht unbedingt die schlechteste Erinnerung, die man ihn haben kann.
Ja. Ich wäre gerne dabei gewesen, als ich Michael Ende und John Huston da im Zugabteil getroffen haben.
Ja, ne?
Die haben sich bestimmt die schlechtesten Geschichten zu erzählen gehabt.
Hm.
Aber wir reden ja leider nicht über Momo. Nein, wir reden zum Glück über.
Das können wir aber auch mal machen.
Ja, warum auch nicht? Haben wir lange nicht mehr gemacht.
Über Momo reden oder überhaupt über.
Nein, über Kindheitslieblinge, die auch für Kinder sind. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, seit Goonies nicht mehr. Und Goonies ist ja mittlerweile schon 4 Jahre her.
Hm.
Kommen wir kurz zur OFDB-Inhaltsangabe. Müssen wir, ja. Und ja. Die ist ganz faul und ganz kurz, weil abgeschrieben aus dem Premiere-Heft von 2002. Und da steht Indien 1882. Die beiden Abenteurer Daniel und Peachy schaffen es, die verfeindeten Stämme des wilden Kafiristan zu vereinen. Daraufhin wird Daniel zum Gott und König erklärt. Während Peachy mit dem Königsschatz verduften will, findet Daniel Gefallen an seiner Rolle. Und das war's. Mhm. Gibt wenig zu meckern.
Mhm.
Ja.
Mhm. Oder doch. Ja, ja, ja. Passt schon. Aber ich glaube, so eine Inhaltsangabe ist halt wirklich für Leute, die wirklich nur
die Premiere-Zeitschrift lesen, ja.
Ja.
Also passt wahrscheinlich unter ein kleines Bild von 2x3 cm Größe.
Ich frage mich halt auch ernsthafterweise, wer sollen bei so einer Inhaltsangabe sagen, oh ja, das klingt spannend, das gucke ich mir jetzt mal an.
Aber du, das frage ich mich an jedem Sonntag, wenn ich die Inhaltsangabe vom neuen Tatort sehe und dann wieder doch nicht gucke, wenn da sowas drin steht wie Kommissar Stöver auf heißer Spur. Ein Täter bringt zahlreiche Prostituierte um. Nur seine Kollegin Anne-Marie Schubeck kann ihm jetzt noch helfen. Und dann denke ich mir, wer guckt sowas? Und am nächsten Tag lese ich Einschaltquote 13 Millionen Zuschauer.
Ja. Aber ich glaube mehr so aus Prinzip, ne?
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das klingt ungefähr so reizvoll wie ein alter getragener Schuh von einem Fußballer im 20. Jahr seiner Karriere, seiner Profikarriere.
Okay.
So. Ist ein Abenteuerklassiker, so ein halber Klassiker. Ich würde mal irgendwie so, ich weiß nicht, ist irgendwie so ein Zwischending. Ich glaube auch aus mehreren Gründen, aufgrund der Zeit, in der er produziert wurde, aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass er so ein bisschen, ja, so ein Film ist, der recht altmodisch ist, aber im wirklich positiven Sinne. Und ich glaube, deswegen, glaube ich, sich auch bis heute so ein bisschen schwer tut, so ein richtig großes Publikum zu finden. Und er ist ein Klassiker, möchte ich meinen. Ich hatte ihn mein ganzes Leben lang oder solange ich zurückdenken kann auf dem Schirm. Aber er ist nicht einer der großen Filme der 70er Jahre, über die man heute noch so in verklärenden Tönen spricht.
Das mag aber auch sein. Ich finde, der Film wirkt auf mich ein bisschen aus seiner eigenen Zeit gefallen.
Absolut, ja.
Weil er wirkt eben nicht wie ein 70er Jahre Klassiker. Also.
Ja, im selben Jahr kam Dog Day Afternoon raus, Der weiße Hai, Einer flog übers Kuckucksnest,
ja.
Die ganzen Blaxploitation-Filme waren gerade so auf ihrem Zenit. Also das war, 1975 war jetzt mitnichten mehr das Jahr, in dem man so etwas wie diesen klassischen Abenteuerfilm aus der Hand eines Hollywood-Altmeisters über zwei britische Imperialisten, die da hanebüchene Abenteuer leben, in den Lichtspielhäusern erwartet hat oder vielleicht auch noch sehen wollte. Ich weiß es nicht. Lass uns darüber sprechen. Wollen wir ihn heute sehen?
Ja, nochmal, mit dem Abenteuergenre rennst du bei mir halt grundsätzlich offene Türen ein. Das ist einfach, ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Was ich natürlich sehr, sehr spannend finde, ist, und was eben gerade für mich eben auch interessant ist, im Zuge dieser Idee, dass der Film eben nicht sehr zeitgemäß war, auch zu der Zeit, als er rauskam, sind natürlich bestimmte Ansätze, die eben offenkundig unreflektiert einfach übernommen wurden. Na, weil du sagtest, das ist jetzt gerade britischer Imperialismus. Es ist natürlich Kolonialismus natürlich in einer seiner merkwürdigsten Formen im Prinzip. Ne, dieses, ich glaube, so wie sie das Empire auch immer gerne gesehen hat, ne, also irgendwie als die Zivilisation zu den irgendwie leicht unterbelichteten Wilden bringt,
ja.
Die sich dann gefälligst dafür zu bedanken haben. Und diese komische Überhöhung im Prinzip der eigenen Wichtigkeit und der eigenen Kultur und so, das zeigt sich halt sehr, 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 sehr deutlich in sehr vielen Sachen, die eben wird im Umgang mit den Kafiristani vielleicht so oder und natürlich mit Billy Fish dem ihrem Übersetzer der ganze Umgang mit diesem abergläubischen der abergläubischen Religion und die Traditionen und all das. Und so. Das wird halt ehrlicherweise ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gebrochen. Ich denke, am Anfang des Films, wenn eben Peachy und Daniel eingeführt werden, da hat man schon ein bisschen das Gefühl, also abgesehen davon, dass die beiden offenkundig echte Halodris sind, dass sie bestenfalls bauernschlau sind. Ja, sie wirken nicht super intelligent, sie wirken nicht sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Das hat natürlich auch ein bisschen was zum Beispiel mit ihren Akzenten zu tun, mit der Art und Weise, wie sie reden. Also gerade im Englischen kommt das halt sehr, sehr deutlich, weil sie gerne mal ihre Grammatik verhauen. Und My Cocaine eben seinen schönsten Cockney irgendwie aufsetzt. Und so, und ja, alles in allem wirken sie schlitzohrig, alles in allem, aber eben jetzt nicht unbedingt mit der trotz ihrer großen Ambitionen nicht unbedingt mit den entsprechenden Fähigkeiten gesegnet.
Ja? Richtig.
Und das, also was ich zum Beispiel, wenn sie da antanzen müssen vor dem, was ist ein Konsul oder sowas? Mhm. Und da eben ihr militärisches Gehabe halt vorführen. Und damit unbeschadet davon kommen. Also es scheint ja zu funktionieren, aber sie wirken dabei nicht besonders clever. Ja. Peachy natürlich hat die besseren Ideen, oder zumindest, er hat zumindest die Ideen und all das, aber irgendwann an irgendeinem Punkt, an dem sie eben nicht mehr nur als Figuren eingeführt werden, sondern eben tatsächlich die Helden ihrer Geschichte werden, bleibt das unkommentiert. Und das war etwas, was mich dann irgendwann ein kleines bisschen gestört hat. Dass der Film wie soll ich sagen? Ich lass dich erstmal reden.
ich beginne mit einem M, weil ich finde, der Film ist relativ schwer greifbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film jetzt erstmals gesehen. Tatsächlich ein Klassiker, der an mir weitgehend vorbeigezogen ist. Ich habe ihn sicher in Teilen mal vor sehr langer Zeit gesehen, aber niemals in Gänze. Ich konnte mich daran erinnern, glaube ich, wenn ich den Film mal in Gänze gesehen habe. Habe jetzt aber gelegentlich wahrgenommen und es getan. Und tatsächlich mich nicht leicht getan mit dem Film. Musste erstmal in die Sprache, die der Film spricht und die Art, wie er seine Figuren behandelt, wie er auch Handlung, Plot, seine Botschaft visualisiert, mich erstmal so ein bisschen reinfühlen. Da ich erstmal von einer, glaube ich, falschen Erwartungshaltung ausgegangen bin. Ich wusste, dass der Film satirische Elemente hat. Ich habe allerdings eben auch Namen gesehen wie Connery, wie Kane, wie Plummer, wie Houston, wie Maurice Jarre, der den Score komponiert hat, der natürlich auch bekannt ist für seine David Lean-Vertonung. Und wusste eben auch, in welchem Genre sich dieser Film aufhält. Also ich hatte so mit dem großen, eher geradlinigen Abenteuer-Epos gerechnet. Mit kleinen satirischen Spitzen, vielleicht auf die britische Kolonialgeschichte. Und das war ungefähr die Erwartungshaltung, mit der ich auf den Film zugegangen bin. Und war dann relativ überrascht darüber, welche Tonart der Film gleich von Beginn einschlägt. Dieses doch teilweise sehr breite Humor, dieser sehr aggressive, fast schon konfrontative Tonalität, die der Film einschlägt, indem er eben im Prolog einen fratzenhaft geschminkten Michael Caine präsentiert als Peachy, der eben Plummer in seiner auch wieder so Meta-Level humoresken Rolle als Rudyard Kipling da seine Geschichte erzählt. Kipling selber taucht natürlich in seiner originalen Novelle nicht auf, sondern das ist, glaube ich, ein namenloser Erzähler, der das Ganze berichtet. Und dann geht's eben los mit allerlei Spaß und Klamotten und Taschendiebe-Tricks, eben diesem dummdreisten, semi-schlagfertigen Humor der beiden, den sie an den Tag legen. Auch immer so Handlungen, die grenzwertig sexistisch, rassistisch sind und alles so ein bisschen moralisch korrupt, ohne dass uns eben der Film so komplett die emotionale Bindung an die Charaktere verlieren lässt. Aber ich muss sagen, ich habe mich echt schwer getan, zu ihnen zu finden und dachte, mit diesen zwei Typen muss ich jetzt die nächsten 2 Stunden plus verbringen.
Ja.
Na, schönen Dank auch.
Ja.
Und ich muss sagen, ich bin an dem Punkt angekommen, irgendwann, ich weiß nicht, bei welcher Filmminute, an dem ich sagte, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein und ich kann damit leben und ich weiß jetzt, was der Film vor mir will und welchen Weg er einschlägt und ich glaube, welchen Weg er beschreiten will. Aber es hat eine Zeit gedauert.
Ja.
Und abseits von diesem aus der Zeit gefallen, was wir bereits angesprochen haben, ist, glaube ich, so dieses, ist das für mich der zweite große Punkt, auf den ich, glaube ich, die Behauptung stützen kann. Deswegen ist der Film auch nicht der große Klassiker, der vielleicht andere Abenteuer eben von David Lean zum Beispiel sind heute.
Ja. Das ist durchaus eine, durchaus eine Möglichkeit, ja. Also ich glaube, man wird ein bisschen dafür belohnt, dass man den beiden Figuren halt so lange halt die Stange hält, sozusagen.
Ja.
Weil spätestens wenn eben tatsächlich dann irgendwann die Frage gestellt wird, wie sehr sie eben vielleicht auch korrumpiert werden durch ihre eigene Dreistigkeit und eben ihren erschreckenden Erfolg dafür, dass sie es eben eigentlich ehrlicherweise nicht so wirklich richtig drauf haben, da wird die Sache dann auch tatsächlich interessant. Ja, sodass dann eben quasi am Ende das auch ein bisschen nahe geht in irgendeiner Form oder zumindest nicht mich hat es nicht kalt gelassen.
Ja.
Und genau, jedenfalls das ist halt, ja, ist auch ein gewisser Verdienst. Aber ich glaube, mein Punkt war vor allem folgender. Die wirklich klassischen Abenteuerfilme, also auch gar nicht mal Filme, sondern das klassische Abenteuergenre ist natürlich einfach mal, und wir hatten jetzt schon 2 oder 3 Mal gespeist eben von oder durch Kolonialismus und Auswirkungen davon und die Faszination am Exotischen.
Ja.
Um es mal vorsichtig zu formulieren. Quartermain, wie gesagt, hatten wir jetzt schon ein paar Mal heute Abend, ist natürlich ein ganz, ganz super Beispiel genau dafür, weil eben halt hier in Rider Haggards Reiseerzählungen, genauso ehrlicherweise wie Karl May oder sonst irgendwas, natürlich ganz, ganz viel eben diese Vorstellungen dann eben auch bedient wurden oder überhaupt erstmal geschaffen wurden. Und da ganz, ganz, ganz viele sehr klassische Momente, die auch dieser Film hat, in gewisser Form, finden sich da eben auch schon die seltsamen Bräuche, Aberglaube, ekliges Essen, immer wieder gerne gehabt. Denk mal an hier Punkot Palace von Indiana Jones oder sowas. Oder Barbarismus, wie jetzt hier in dem Fall das Polo-Spiel mit den Köpfen. Oder auf der anderen Seite dann auch wieder die edlen Wilden natürlich und sowas. Also die ganzen Anlagen, die gibt's halt durchaus. Und die ziehen sich halt da wirklich durch, ob das eben wie gesagt Quartermain ist oder noch früher sogar Lederstrumpf.
Mhm.
Und all das.
Ich möchte jetzt auch nicht ein zu großes Fass aufmachen, aber wir sollten zumindest im Vorbeigehen auch noch erwähnen, die 70er Jahre waren auch die große Zeit des Mondo-Films und Mondo-Filme waren jetzt irgendwie keine Dinge, die du wie heute irgendwie versteckt unterm Ladentisch verkaufst und irgendwie heimlich alle die schmutzigen, abgenutzten VHS-Kopien anguckst, sondern das waren Filme, die im Kino liefen. Also da zahlte man irgendwie 10 Mark für nackt und zerfleischt und Stichwort eben Faszination des Unbekannten, Barbarismus, irgendwie ekliges Essen und eben noch viel Schlimmeres. Also möchte ich jetzt nicht im Kontext einer Literaturverfilmung drüber sprechen, aber ist klar, so sollte man nicht unerwähnt lassen.
Also. Richtig, aber ich denke, dass die, das ist ein absolut richtiger Punkt, ich glaube aber, dass die Verlagerung ist auch nicht unwesentlich dabei. Mhm. Und die Verlagerung von eben so Sachen wie halt hier Sierra Madre oder African Queen oder ach Gott, was die ganzen Tarzan-Filme, Johnny Weissmüller zum Beispiel. Ja. Ja. Aber eben also das Abenteuergenre selber ist halt genauso wie der Western auf dem absteigenden Ast seit ein paar Jahren damals gewesen. Und ich glaube, diese Titillation-Geschichten haben sich verlagert. Und in dem Genre, das sich ja selber sehr ernst nimmt und auch ernst genommen werden möchte, trotz sehr, sehr palpiger Grundmuster und oder zumindest Anlagen, ist es halt ehrlicherweise nicht mehr wirklich möglich gewesen, solche Sachen eben so unreflektiert zu zeigen.
Absolut, ja.
Ja? Mhm. Und da ist dann eben wiederum echt erstaunlich, dass der Film das tut.
Ja. Und in der Hinsicht irritiert er eben auch, weil ich glaube schon, dass man, wenn man nicht genau weiß, was einen denn erwartet, schon ein bisschen ungehalten darauf reagieren könnte, was der Film einen eben teilweise, was der Film dem Zuschauer zeigt, was er auch vom Zuschauer erwartet, nämlich dass der Zuschauer das irgendwie so akzeptiert oder hinnimmt, dass eben Peachy und Daniel relativ willkürlich da auf Einheimische schießen und keinerlei Respekt haben für die dortige Kultur, einfach eigentlich auch ihre
auch die Frage die Sprache gar nicht lernen wollen.
Ja, und ja, ihre arroganten, hanebüchenen Allmachtsfantasien auch, die sie gleich zu Beginn des Films auch deklarieren, auch noch am Ende so in die Tat umsetzen, ohne großen Widerstand. Da kommt schon so zwischenzeitlich, kam auch bei mir so der Punkt auf, wo ich dachte, das ist unfair, ich gönn das denen nicht. Was soll das jetzt? Was ist das für ein Film? Die gehen da rein, irgendwie knallen ein paar Leute ab, reißen dann irgendwie auch noch Sprüche darüber, dass sie nicht nur Götter sind, sondern Engländer. Haha, Augenzwinkern, halb in die Kamera und kommen auch noch damit davon. Nicht nur das, sie werden irgendwie zum König deklariert und ernannt.
Ja.
Das geht doch nicht. Bis dann der Punkt auch kommt, der kam, also diese Erkenntnis setzt bei mir schon ein bisschen früher ein, dass der Film das eben nutzt und etabliert, um eben das Ganze auch dann satirisch am Ende auszukosten. Und nicht nur satirisch auszukosten, sondern eben auch dem Ganzen einen sehr, sehr tragischen, wehmütigen und wunderschönen Abschluss zu geben.
Ja. Ja. Ja.
Und da hatte mich der Film dann eben auch wieder.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ich meine, dass die Leistung von sowohl Sean Connery als auch eben Michael Caine ist da ja auch nicht ganz unwesentlich. Ne? Also, ich glaube ja, mit Michael Caine zu der Zeit hat, ich glaube, viel genau solcher Sachen gemacht. Ich glaube, er hat ja irgendwie keine Gelegenheit ausgelassen, um eben so einen rotzigen, halbseidenen Charakter zu spielen. Ja, ich glaube, das war schon sehr sein Ding irgendwie.
Mhm.
Und er machte das aber auch wirklich gut, muss man auch mal ehrlich sagen. Connery hingegen war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt immer noch sehr damit beschäftigt.
Sardos-Phase, ja.
Ja, ja, ja. Wenn er nicht gerade im Lendenschurz rumrannte, dann halt so wenigstens. Aber ich glaube, die Wahl seiner Filme hatte zu dem Zeitpunkt wirklich immer noch sehr, sehr viel mit Anti-Bond zu tun.
Ja.
Und ich glaube, ich möchte da nicht zu viel reininterpretieren, weil ich glaube, das bringt nicht so viel, aber ja, ab und an so ein bisschen das Gefühl gehabt, zumindest, dass er gerne irgendwie ein bisschen was Identitätsstiftendes suchte oder vielleicht auch ein bisschen versuchte, das zu negieren oder vielleicht aus demselben Grund halt dagegen anzukämpfen. Das ist im selben Bond-Grund, meinte ich jetzt damit. Weil so eine komisch bewerteten kolonialen Engländer hat er ja gerne mal gegeben. War Schotten halt von mir aus. Ne? Ich meine, denk mal an, ist es Tod auf dem Nil?
Nee. Nee, Tod auf dem Nil war er nicht mit dabei.
Nee,
Mortem Orient
Express war er, ja, genau. Aber da hatte er auch so eine Colonel-Rolle und.
Und er hat immer tolles Gesichtshaar, muss ich sagen.
Ja, ja.
Neidisch.
Ja.
Ja, auf jeden Fall eine Art von Rolle, die ihm lag, die er gern gespielt hat. Du hast recht, also man merkt ihm schon noch so an, Aber nicht in störender Form, dass er eben auch in der Zeit sehr darauf gepolt war, sich von seinem Bond-Image zu lösen. Überhaupt nicht mal Connery. Über Connery haben wir viel auch im Rahmen der Bond-Reihe gesprochen und auch als wir über Zardoz sprachen, finde ich immer irgendwie, ich finde unglaublich lohnenswertes Vergnügen, ihn bei seinen Karriereentscheidungen zu begleiten und so zu gucken, was er sich so angetan und vorgenommen hat in der Zeit nach Bond. Unheimlich fruchtbare Zeit. Zeigt sich auch nicht zuletzt daran, dass wir auch schon über relativ viel gesprochen haben, indem er mitgewirkt hat, ohne es wirklich darauf angelegt zu haben. Hm. Ich finde ihn ja auch ganz toll. Ich finde den ganzen Film gut besetzt, wobei ich eben auch sagen muss, so gut mir jetzt auch die Darstellung gefallen von zum Beispiel Billy Fish, da Said Jaffrey heißt, glaube ich, der Darsteller, und Roxana, die von Michael Caines damaliger und heute immer noch Frau gespielt wird. Mhm. Der Film lebt wirklich nur allein von den beiden, Kane und Connery. Und selbst Plummer geht da unter und erfüllt eigentlich eher eine notwendige expositorische Funktion. Aber ist nicht, ich hab, als der Film irgendwie dann zu Ende war, den Film nicht irgendwie als Christopher Plummer-Film in Erinnerung, sondern wirklich als Zusammenspiel zwischen Connery und Kane. Und da funktioniert er eben wirklich wunderbar, weil die beiden auch so auf dem Zenit ihrer Schauspielkunst, oder zumindest dessen, was sie eben so am besten konnten, du hast es ja gerade schon schön beschrieben, waren, und das eben so wunderbar auch funktioniert in diesem narrativen Konstrukt, was uns der Film bietet. Also es passt einfach, die passen einfach perfekt beide rein als Typen in diese Rollen.
Mm. Ja. Sehr, sehr schön ausgestattet all das auch.
Total.
Sehr, sehr, also ganz, ganz tolle Kostüme, ganz tolle Bauten, ganz tolle Sachen. Du sagtest ja vorhin schon mal irgendwie, es ist eben nicht da gedreht worden, wo es spielt, also eben nicht in Afghanistan, sondern
in Marokko,
ja. Und Pinewood oder wo war's?
In Pinewood Studios, ja. So alles was da Innenaufnahmen, richtig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch kameraseitig, schnittseitig ganz gut. Auch John Huston, trotz seines hohen Alters zu dem Zeitpunkt mittlerweile, hat auch so ein paar inszenatorische Kniffe da reingebracht, die ich sehr, sehr schön fand. Ich finde zum Beispiel diese doch sehr, sehr lange Reise von Daniel und Peachy in die afghanische Provinz eben so verkürzt dargestellt wird durch diese staccato-artigen Schnitte mit diesen Beckenschlägen, wo die Kamera quasi so rausfährt und sich immer weiter entfernt von den beiden und man am Ende eben nur so diese Gebirgsketten sieht.
Ja.
Und immer mit einem Paukenschlag dann Schnitt auf eine andere Gebirgskette. Ich fand das sehr, sehr schön gelöst inszenatorisch. Und es hat wunderbar veranschaulicht, ob die sehr, sehr lange Zeit, die vergehen muss, bis sie beiden eben an ihrem Ziel ankommen.
Ja.
Generell überhaupt alle, der ganze Trip eben über die Gebirgskette ist sehr, sehr schön gemacht.
Ja.
Und mich hat gefreut, wie schnell Sean Connerys, glaube ich, bricht er sich das Bein oder sowas? Ich glaube, er wird schneeblind und bricht dann zusammen.
Schneeblind ist er.
Genau.
Ja, ich dachte gerade, was meinst du denn?
Dann geht eine Lawine da nieder und er ist geheilt. Und ich fand diese märchenhaften Momente, die einfach jeglicher Ratio und Logik entbehren, auch sehr, sehr schön. So, Daniel, die Lawine ist runtergekommen, jetzt können wir weiterziehen. Oh, ich kann wieder sehen, ja, lass es weitergehen. Fand ich sehr schön. Hat mir gut gefallen. Es ist so ein Märchen für Erwachsene und ich meine das gar nicht irgendwie despektierlich. Es hat mir wirklich, ich fand es gut. Es hat alles, was ein gutes Märchen ausmacht. Es hat gute Protagonisten, böse, die in diesem Fall sogar in einer Person irgendwie. Aber irgendwie auch so eine moralisch belehrende Ebene, was ich sehr schön finde.
Das ist immer so ein interessanter Punkt, den würde ich ganz gerne mal ganz, ganz schnell aufgreifen.
Ja, mach mal.
Und sagen, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass die fremde Kultur, für die sie sich ja eben offenkundig einen Scheißdreck interessieren, die auch irgendwie ein bisschen, also wie gesagt, ist halt echt schwierig, weil man schon so einfach das Gefühl hat, dass sie sich halt für was Besseres halten und so, auch wenn sie vielleicht ganz persönlich nicht unbedingt was Besseres sind. Dass aber vielleicht die Tradition und der Umgang miteinander als sehr seltsam und eben vielleicht auch nicht richtig angesehen wird, dass sie aber ehrlicherweise, dass sie weder Anstalten machen, sie da zu ändern, Also abgesehen davon, dass ihnen halt das die englische Art, Krieg zu führen, beibringen. Dass aber auch keiner von den Figuren als wirklich ernstzunehmend böse gezeigt wird. Also weder irgendwie die gegnerischen Dörfer, die sie dann dazu zeitweilig halt einnehmen, noch wie hieß er, Uta, der Typ, dessen sie sich quasi bedienen, um halt ihren Feldzug fortzuführen und so. Die sind halt vielleicht dämlich. Aber oder zumindest irgendwie einfach oder sowas, aber sie sind halt nicht, sie sind nicht böse.
Nein.
Und das ist interessant, weil es auf der einen Seite, ja, das ist halt irgendwie wirklich immer so ein bisschen so wie, ja, sie sind ein bisschen wie Kinder. Also dieses Gefühl kommt halt irgendwie durch. Aber ja, wie gesagt, also das, der kolonialistische Ansatz, den wird der Film halt nicht los.
Nein, auf keinen Fall.
Und sie versuchen halt auch nur sehr bedingt, ihn zu brechen.
Ja. Es ist auch irgendwie, weil du sagst, wie die Kinder, das möchte ich ganz kurz aufgreifen, es wird eigentlich auch all die Gräueltaten, die Bewohner dieser afghanischen Provinz eben aneinander verüben, werden auch immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, obwohl es unglaublich grausame Kinder Dinge sind. Also die enthaupten sich. Ja. Ich glaube, es gibt sogar eine angedeutete Kastration in dem Film.
Ja.
Also es werden unglaubliche Gräueltaten an den Menschen verübt, teilweise für Banalitäten. Und von wegen, du hast mir mein Essen geklaut, okay, ich schneide dir den Sack ab. Und es wird alles immer mit so einem Augenzwinkern seitens Daniel und Peachy und auch von den Filmemachern kommentiert mit, ach, die Wilden.
Ja, aber dennoch, wie gesagt, es ist halt nicht so, als würden sie sie missionieren wollen. Ne? Sie nutzen sie halt für ihre eigenen Zwecke, die ehrlicherweise genauso absurd und lapidar sind. Ne? Die Bereicherung, die sie sich da versprechen. Oder wenn Daniel dann eben davon träumt, wie die Queen ihm einen Orden verpasst oder so, in einen Orden aufnimmt oder wie so. Also auf jeden Fall sowas in der Richtung. Und
er ist ja bereits in einem Orden, ja.
Ja, stimmt, ja. Hm. Das vielleicht das nochmal ganz kurz irgendwie angesprochen, weil mich das verwirrt, weil ich meine natürlich klar, das ist ja ein nicht unwesentlicher Plot-Punkt. Dass die beiden genauso wie Kipling Freimaurer sind.
Mhm.
Ich finde es halt irgendwie ganz eigenartig, dass das auch das bleibt relativ unkommentiert, oder?
Es wird eigentlich nur als Plot-Element gespielt, wenn es darum geht, die Freundschaft oder Verbundenheit zwischen Daniel und Peachy nochmal zu unterstreichen, dass sie eben eine Freundschaft haben, die über eine einfache Freundschaft hinausgeht, sondern sie eben auch quasi Ordensbrüder sind und deswegen einander verpflichtet. Aber du hast recht, also mit den Inhalten, die für die Freimaurerei oder Freimaurerorden stehen, oder zumindest was ich glaube von ihnen zu wissen, hat der Film sehr, sehr wenig am Hut. Also der Film ist in der Hinsicht nicht irgendwie politisch oder kommentierend. Hatte ich auch nicht den Eindruck. Es wird eigentlich eher so, glaube ich, als Element genommen, um nochmal einfach diese Verbundenheit zwischen den beiden Protagonisten zu unterstreichen.
Ja.
Sie müssen quasi zueinander stehen, denn sie sind ja nicht nur als Freunde einander verpflichtet, sondern als Ordensbrüder.
Mhm.
Aber ansonsten, ja klar, es ist ein einfaches Plotkonstrukt oder Plot-Element, das eben auch teilweise die Handlung vorantreibt, wie zum Beispiel der Orden, den Daniel um den Hals trägt, der dann eben gesehen wird von einem der Vorsteher eines der Dörfer oder der Städte, die dort sich in der Region befinden und dann sofort als Gott oder als Menschgottheit identifiziert.
Ja, als Sohn von Alexander dem Großen halt.
Ne? Richtig, ja.
Ja.
Unendlich interessanter Film. Ich möchte nicht sagen, es ist jetzt nach dieser ersten Sichtung sofort zu einem Lieblingsfilm von mir geworden. Ich glaube, das würde zu weit gehen. Und ich kann auch noch nicht mal behaupten, dass es jetzt ein Film, den ich sofort nochmal sehen möchte oder in näherer Zukunft. Aber ich habe, seitdem ich ihn gesehen habe, unglaublich viel darüber nachgedacht.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall was wert.
Auf jeden Fall.
Das sind eine Menge Denkanstöße.
Ich denke, der Film ist nicht ganz so leicht, wie er tut.
Mhm.
Ich denke, dass er wirklich recht schwer ist an einigen Punkten. Ich glaube, er ist etwas unausgeglichen auch an anderen Punkten. Ein paar Sachen habe ich halt schon jetzt gerade gesagt. Das ist nicht weiter schlimm, oder es wäre nicht weiter schlimm, glaube ich, wenn der Film aus den 50ern wäre. In den 70ern hätte ich da schon, glaube ich, doch ganz gern noch ein bisschen mehr kulturhistorischen Kommentar erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Wenn das eben tatsächlich so ist, dass John Huston das Ding eben gerne viel, viel früher schon verfilmt hätte, dann mag das ein kleines bisschen erklären vielleicht.
Er wirkt aus der Zeit gefallen, auf jeden Fall, genau. Wie du schon sagst, da spielt einiges mit rein. Wer mich nicht alles täuscht, hat ja auch John Huston, was die Dynamik zwischen den beiden Protagonisten betrifft, so ein bisschen die alten Bing Crosby und Bob Hope Schinken im Auge, was so die Tonalität
der... The Road to... Huh.
Ja, The Road to irgendwas. Bitte beliebiges Wort einsetzen. Und Marokko...
Ich mochte die ganz gerne.
Ja, ich mochte die auch ganz gerne als Kind. Ich habe es aber auch lange nicht gesehen.
Ja.
Und ja, wie gesagt, 130, 140 Jahre alte Novelle, wahrscheinlich 20 Jahre nach ihrer möglichen Blütezeit, in der sie hätte gedreht werden können, dann schlussendlich gedreht, vielleicht in einem kulturhistorischen Kontext, der dem Film nicht ganz so freundlich gesinnt war und auch vielleicht einfach zu einer Zeit, die in der John Huston nicht mehr so ganz aktuell mit den aktuellen Gegebenheiten in Hollywood mithalten konnte. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist eines der letzten wirklich schönen Relikte. Hollywoodscher Filmkunst, wenn es denn eben eine Hollywood-Produktion wäre, ich glaube, es ist eine britische Produktion, aber
kann sein.
Wahrscheinlich nicht ohne amerikanische Gelder auch produziert, möchte ich meinen. Also wenn John Huston, ich möchte mal so sagen, John Huston ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein amerikanischer Regisseur und seine Wunschbesetzung, bevor die dann alle irgendwie wegstarben oder zu alt wurden, waren immer Amerikaner. Also
ja.
Irgendwie fühlt sich für mich auch an, trotzdem es eben hauptsächlich um Briten geht oder zwei Briten, die Protagonisten sind, immer noch so ein bisschen an wie ein amerikanischer Film und ein amerikanischer Blick auf die Dinge.
Ja.
Ich kann es nicht genau verorten, warum, aber deswegen vielleicht auch mal ein kleiner Fauxpas mit dem Hollywood-Produktion.
Ja, aber ich meine, aber da hätte man ja auch durchaus einen Ansatz, wenn man ihn denn sehen wollen würde, oder wenn der Film das eben hergeben täte, eine gewisse Form von Aktualität. Ja, praktisch das Empire zur Zeit von Kipling irgendwie mit der außenpolitischen Situation der Vereinigten Staaten in den 70ern zu verbinden, wäre vielleicht durchaus eine interessante Idee gewesen.
Ja, wäre, hätte, täte, konnte, sollte.
Eben.
Ja. Vielleicht noch kurz am Ende erwähnt, du hast es vorhin schon mal angesprochen und ich glaube ich auch, der Film hat ein sehr, sehr schönes, wehmütiges Ende und ich möchte es ungern spoilern, weil es vielleicht auch ein paar Menschen zu dem Film noch nicht gesehen haben, aber die Art und Weise, wie es konstruiert wird, also dieser doppelte Schlag eigentlich so, dieser doppelte Stich ins Herz, den einem der Film so am Ende verpasst, kommt auf die Perspektive an, aus der man es betrachtet, vielleicht sogar dreifach, finde ich wirklich meisterhaft inszeniert. Und da schafft es der Film wirklich auch, trotzdem man eben wirklich sehr viel Zeit mit eher zwielichten Figuren verbringt, dann doch am Ende einen gewissen Schmerz zu fühlen, wenn dann eben nicht allen so gut mitgespielt wird, um es mal so vage wie möglich auszudrücken in den letzten Minuten des Films.
Ja, absolut richtig. Richtig. Also abgesehen davon, ich wollte jetzt gerade eine Frage stellen, aber ich vermute mal, der Spoiler-Effekt wäre zu groß.
Nein, eine Frage anzukündigen, sie ja nicht zu stellen, ist schlecht.
Ja, ich weiß, aber was...
böse Kommentare.
Du hattest vorhin auch Michael Caines Maske am Anfang des Films erwähnt. Hast du eigentlich rausgefunden, warum der so aussieht?
Sieht nach einem schweren Sonnenbrand aus, ne?
Naja, aber nicht mehr nach einem Jahr, oder? Also, Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob der irgendwie, keine Ahnung, sich Lepra eingefangen hat oder sowas. Danach sah es mir eher aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wird ja halt gar nicht erwähnt. Aber in Indien wäre das jetzt nicht das Allerunwahrscheinlichste.
Es ist tatsächlich etwas eine Frage, die ich mitgenommen habe, ohne Antwort drauf zu finden bis heute. Okay. Ich habe mich allerdings auch gefragt, ist das, deswegen sagte ich, mich hat, ich glaube, ich erwähnte bereits zu Beginn, dass mich die Maske zu Beginn ein bisschen irritiert hat, weil ich dachte, er wäre auf alt geschminkt worden. Ah. Dass ich dann, als der Film eben zu Ende war und wir eben quasi eben, ich möchte es nicht als Epilog bezeichnen, weil es findet eben vor dem Abspann des Films statt, also es gehört doch ganz klar zum Kernplot des Films dazu. In dem Moment, in dem er eben abwandert und wir haben und quasi aus dem Bild wandert und der Film sein Ende nimmt, dann eben feststellt, ach, das soll ja keiner, er soll gar nicht greisenhaft geschminkt sein, das ist irgendwas anderes. Und da ist der Film dann vorbei und ich dachte, okay, ich glaube, ich kann der Frage nicht auf den Grund gehen, aber ich hätte es auch gerne gewusst. Ich fand es nämlich auch ein bisschen merkwürdig. Mhm. Ich glaube, Lepra trifft es ganz gut, ja. Es ist ein sehr übles Hautekzem.
Mhm.
Ja. Du, aber hey, wenn uns da irgendwie dermatologisch bewanderte Hörer unseres Podcasts.
Oh ja.
anthropologisch-dermatologisch bewanderte Hörer unseres Podcasts eine Antwort dazu liefern können. Sehr gerne. Und ihr wisst ja, wie ihr uns findet.
Ja. Na.
Ja.
Gibt's noch was zu sagen?
Nee, außer, also ich fand, es gibt so einiges Schönes zu sagen, allerdings finde ich es immer so ein bisschen langweilig, vielleicht auch für die Hörer irgendwie schöne Szenen nachzuerzählen. Ich habe versucht, einigermaßen zu veranschaulichen, was ich irgendwie so ganz schön fand an der Inszenierung mit dem Schnitt und der Art von Musikeinsatz. Also Maurice Jarre sollte man vielleicht nochmal erwähnen, der Score ist sehr schön, ohne jetzt jemals so diese pompöse Theatralik zu haben, wie jetzt zum Beispiel sein Score für die David Lean-Filme. Aber er ist sehr gut. Ja. Alle Schauspieler sind gut. Die Sets sind gut, haben wir erwähnt. Was gibt's noch? Ist ein gut gemachter Film.
Mhm.
Und ich glaube, ob man sich jetzt auf dieses ganze, diese ganze parodistische, satirische, sozialkritische Ebene einlässt letztendlich, bleibt auch den Zuschauern selber überlassen. Ich bin der Meinung, glaube ich, man kann den Film, wenn man ein bisschen weniger feinfühliger Filmegucker ist, auch durchaus einfach genießen.
Ja.
Einfach nur so als lustigen Adventure-Romp.
Halte ich für schwer, weil ich glaube, dafür ist der Film selber zu schwermütig tatsächlich. Aber
du glaubst nicht, was es für schlichte Gemüter gibt.
Ja, genau.
Nicht unsere Hörer natürlich.
Ne? Nein. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Abenteuer-Ding auch durchaus. Mhm. Ja, weil ich meine, nicht umsonst habe ich Reiseerzählung vorhin auch erwähnt, weil ich irgendwie eher das Gefühl habe, dass das vielleicht ein bisschen mehr trifft. Weil es ist eben, du hast eben nur sehr bedingt irgendwelche Heldentaten zum Beispiel. Ja, das ist, ich glaube, der gesamte Film hat nicht eine einzige Szene, in der eben zum Beispiel so ein beschwingtes Derivat des Raiders Marches irgendwie hätte gespielt werden können bei Leutnant Harris, weißt du? Es ist nochmal, der Film ist nicht so leicht, wie er auf den ersten Blick aussieht.
Ja, für wahr. Aber ich glaube, das haben wir auch ganz gut vermittelt. Ich glaube, niemand geht in diese Annahme jetzt auch an den Film heran. Und ich möchte wenigstens kurz im Vorbeigehen, ich glaube, ich überstrapaziere diese Phrase, im Vorbeigehen erwähnen. Ich möchte einfach nur mal erwähnen, dass unsere Freunde, Kollegen vom befreundeten Podcast Schöner Denken gemeinsam mit dem Mediennomaden, auch ein sehr hörenswerter Podcast, auch eine Episode kürzlich gemacht haben zu dem Film. Und ich glaube, in ihrer Episode noch ein bisschen mehr auf die Produktionsgeschichte eingehen. Und das ist dann durchaus auch hörenswert. Ansonsten natürlich bleibt unser Podcast einfach treu, weil wenn ihr nur begrenzt Zeit habt, wir sind sowieso besser als die anderen. Bei uns findet ihr den wahren Jakob.
Oh, war ja.
Hört ihr den wahren Jakob? Wie auch immer. Mhm. Wie beenden wir diesen Abend? Vielleicht mit dem kurzen Hinweis darauf, dass wir natürlich die nächsten 3 Wochen nur Fußball gucken und ihr uns entsprechend auch in dieser Zweierkonstellation erst im Juli wieder hört. Also,
genau, die Zweierkette.
Ja.
Patrick Daniel erst im nächsten Monat wieder. Ja.
Genau, Patrick solo oder vielleicht mit einem Gast, vielleicht auch nochmal in den nächsten ein, zwei Wochen. Ansonsten Daniel und ich sind für euch wieder da Anfang Juli und mit einem schönen neuen Titel oder zwei. Und bis dahin, ja Daniel, hast du noch Worte, mit denen du die Zuhörerinnen in die EM entlässt?
Nö. Nee. Viel Spaß.
Nicht so viel trinken.
Genau. Ja. Bye bye.
Gute Nacht.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Yeah.